ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Kopf lähmt Körper, wenn die Psyche krank macht.
Früher wurden Leute gerne mal als Simulanten abgetan, wenn sie gesagt haben, ich habe Schmerzen, aber der Arzt hat einfach nichts gefunden. Inzwischen wissen wir aber, dass sich hinter körperlichen Beschwerden mitunter eine psychische Krankheit verbergen kann. Psychosomatik ist der Fachbegriff dafür. Darum geht's ab heute bei einer Fachtagung in Berlin. Der Druck auf die Psyche der Menschen wird insgesamt größer. Das hören wir immer wieder. Gefühlt haben wir ja auch eine Krise ohne Ende oder eine nach der anderen, ganz wie Sie wollen. Der Tonfall in vielen Diskussionen ist rauer geworden. Dazu die ständige Flut von Nachrichten, die über das Handy reinkommen oder den Tablet-Computer. Was macht das mit unserer psychischen Gesundheit, wenn sich unsere Gesellschaft dermaßen verändert und wir im Dauerkrisenmodus sind? Und was können wir da eigentlich tun? Martina Knief aus dem hr-Info-Team hat dazu ein paar Fakten zusammengestellt.
Psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe. So schreibt es das Robert-Koch-Institut in einem Bericht zur psychischen Gesundheit. Und weiter heißt es dort: Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit sind weit verbreitet und reichen von leichten Einschränkungen des seelischen Wohlbefindens bis zu schweren psychischen Störungen. Psychische und mentale Gesundheit ist weit mehr als die Abwesenheit psychischer Beeinträchtigungen. Sie schließt vor allem positive Faktoren ein, also zum Beispiel Arbeitszufriedenheit, Wohlbefinden, Engagement oder auch individuelle Ressourcen. Die Statistiken der Krankenkassen zeigen, dass die Krankschreibungen aufgrund von psychischen Erkrankungen und Diagnosen in den vergangenen Jahren kontinuierlich ansteigen. Sie sind zur dritthäufigsten Diagnose für Arbeitsausfälle geworden. Rund 30% der Erwachsenen sind in jedem Jahr von einer psychischen Erkrankung betroffen. Die Angststörung ist dabei als erstes zu nennen. Dahinter folgen die affektiven Störungen und die Störungen durch Alkohol- und Medikamentenmissbrauch. Festzuhalten ist auch, dass Menschen mit einer psychischen Erkrankung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine um 10 Jahre verringerte Lebenserwartung haben. Und Schätzungen zufolge lassen sich zwischen 50% und 90% der Suizide auf eine psychische Erkrankung zurückführen. Bei Frauen, jüngeren Menschen und niedrigeren Bildungsgruppen treten diese Krankheitsbilder häufiger auf als bei Männern, älteren Menschen und höheren Bildungsgruppen. Die Altersgruppe der 30- bis Mitte-50-Jährigen sticht dabei heraus. Zudem haben Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen besonders viele Fehltage nach einer solchen Diagnose. Es besteht zudem ein Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und psychosomatischen Problemen. Diese Symptome verstärken sich gegenseitig. Aus einer verletzten Seele resultieren oftmals auch schwere körperliche Leiden, Schmerzen, Schwindel, Migräne, Tinnitus oder auch Erkrankungen der Haut, des Magen-Darm-Trakts oder des Herz-Kreislauf-Systems. Angst kann zu Herzrasen und Atemnot führen. Chronische körperliche Leiden können zu Depressionen führen. Die Bedeutung der psychischen Erkrankungen steigt weiter an und die Entwicklung geht zu einem der bedeutendsten gesellschaftlichen Krankheitsbilder.
Wir vergessen häufig, wie eng Körper und Geist doch zusammenhängen. Wenn es irgendwo zwickt oder wir sogar Schmerzen haben, für die es erstmal keine Ursache zu geben scheint, dann kann das auch mit der Psyche zu tun haben. Der Fachbegriff dafür heißt Psychosomatik und genau darum geht's ab heute in Berlin beim Deutschen Psychosomatik-Kongress. Da gibt's eine Menge zu besprechen, denn in Deutschland werden immer mehr Krankheiten der Psyche festgestellt. Es heißt, dass etwa ein Viertel der Erwachsenen hierzulande psychische Probleme hat oder Krankheiten. Das sehen wir auch im Berufsleben. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres hat es 15% mehr Fehltage gegeben wegen psychischer Erkrankungen. Es gibt sogar Berechnungen, die besagen, dass dadurch Ausfälle bei der Produktion entstanden sind in Höhe von rund 17 Milliarden Euro. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Moritz de Greck. Er ist Leiter des Bereichs Psychosomatik an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universitätsmedizin in Frankfurt. Herr Dr. de Greck, weil wir es gerade von so vielen Zahlen hatten. Gibt es denn wirklich mehr psychische Erkrankungen oder werden die einfach nur besser und damit auch öfter diagnostiziert?
Die Diagnosen nehmen zu.
Aber es ist tatsächlich sehr schwer, darauf zurückzuschließen, ob es wirklich so ist, dass jetzt auch mehr Menschen wirklich schwer erkrankt sind oder erkrankt sind. Mhm. Weil es gibt noch eine Reihe von anderen Faktoren, die man jetzt damit berücksichtigen muss, die auch dazu führen können, dass einfach mehr Diagnosen gestellt werden. Zum Beispiel die Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen ist in den letzten Jahren zunehmend gewachsen. Also man kriegt einfach auch heute viel schneller mit, dass jemand eine psychische Erkrankung hat, während man früher vielleicht gesagt hätte, denen geht's einfach nicht gut und das wird doch schon von alleine besser werden oder da kann man eh nichts machen.
Hat da auch so eine gewisse Enttabuisierung stattgefunden, dass die Leute einfach auch offener drüber reden können mittlerweile?
Genau, das ist auch noch ein weiterer wichtiger Faktor, dass die Stigmatisierung, wie wir das nennen, auch aufgrund von auch natürlich gezielter Antistigmatisierungsarbeit weniger geworden ist, sodass sich auch heute viel mehr Menschen trauen zu sagen, ich habe eine psychische Erkrankung oder ich bin auch bereit, das in Kauf zu nehmen und deswegen mir Hilfe zu suchen.
Ja, jetzt reden wir ja über diesen Kongress, wo es um Psychosomatik geht. Also da führt dann eine psychische Erkrankung dazu, dass sich körperliche Beschwerden zeigen. Wie ist denn da der Mechanismus? Weil das passiert ja offenbar nicht immer.
Nee, das passiert tatsächlich nicht immer. Es gibt psychische Erkrankungen, die bleiben völlig so im Bereich des Psychischen. Das sind aber relativ wenige Erkrankungen. Die meisten psychischen Erkrankungen führen auch in irgendeiner Art und Weise zu körperlichen Symptomen. Mhm. Und jetzt kann man aber nochmal unterscheiden. Es gibt ja tatsächlich auch nochmal psychische Erkrankungen, wo die körperlichen Symptome im Vordergrund stehen. Und das sind dann auch tatsächlich Patienten, die gehen auch nicht sofort zum Psychotherapeuten, sondern die wenden sich erstmal an ihren Hausarzt oder in schlimmen Fällen gehen die auch nachts in eine zentrale Notaufnahme, weil sie davon überzeugt sind, dass es sich um eine körperliche Erkrankung handelt. Es wird aber nichts gefunden. Und dann gibt es den Mechanismus, dass man so annimmt, dass es vielleicht Lernerfahrungen gegeben hat, dass die Patienten abgespeichert haben, okay, wenn ich eine körperliche Erkrankung habe, dann wird mir geholfen, aber wenn ich eine psychische Erkrankung habe oder wenn ich unter psychischem Stress oder wenn es mir einfach nicht gut geht, darunter leide, dann habe ich die Erfahrung gemacht, das wird abgetan, da wird mir sowieso nicht geholfen, dann geht es mir am Ende nur schlechter. Und dieser Mechanismus kann dann dazu führen, dass die Patienten sich sehr auf die körperlichen Symptome konzentrieren und die psychischen Symptome völlig ausblenden.
Welche körperlichen Symptome können das denn sein? Vielleicht zum Beispiel mal.
Zum Beispiel kann der Bauch betroffen sein, dass man im Bauch Schmerzen wahrnimmt oder auch Verhärtung oder Anspannungsgefühle oder Druckgefühle. Die können immer an der gleichen Stelle sein, die können aber auch wandern. Schmerzen können natürlich auch an vielen anderen Organsystemen auftreten, zum Beispiel auch im Muskelsystem, also zum Beispiel sehr gerne im Rückenbereich, Schulter-Nackenbereich. Da kann es natürlich nochmal einen anderen Mechanismus geben, der eine Rolle spielt, und zwar psychische Anspannung, psychischer Stress führt dann häufig auch zu einer erhöhten muskulären Anspannung.
Also dass ich verkrampfe schlicht und einfach.
Ja, zum Beispiel die Rückenmuskulatur. Mhm. Und wenn das zu lange auftritt und einfach auch nicht ausreichend lange Entspannungsphasen gibt, dann kann auch das zu Schmerzen führen.
Sie haben das gerade schön geschildert, dass dann jemand in die Notaufnahme geht oder zum normalen Arzt, also vielleicht auch zum Hausarzt, und die können aber nichts machen oder es wird nicht besser. Was sollte der oder diejenige dann tun? Also da könnte ich mir vorstellen, das wird dann ja so eine Ärzte-Odyssee, wenn man es nicht richtig macht.
Ja, da haben Sie leider recht. Zumal das jetzt ja auch so ist, dass die Ärzte nicht gleich aufgeben. Ne? Mhm. So ein Arzt sagt nicht, ich habe nichts gefunden, also ist da nichts, sondern der wird erstmal sagen, da muss man einfach nochmal genauer suchen und macht dann unter Umständen noch eine Überweisung an einen zum Beispiel Kardiologen oder so etwas. Also die Leitlinien empfehlen, dass man sehr früh auch einen Psychosomatiker dazuziehen soll. Also in dem Moment, wo man die ersten Symptome hat, wo man denkt, das könnte was Psychosomatisches sein, sollte man dann auch einen Psychosomatiker dazuziehen. Das wäre jetzt auch tatsächlich so meine Empfehlung, relativ früh auch ruhig den Kontakt zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychosomatiker suchen, auch wenn noch nicht ganz sicher ist, ob das jetzt wirklich was Psychosomatisches ist oder vielleicht doch was Körperliches, wo noch nicht die Ursache gefunden wurde.
Jetzt hören wir immer wieder, wie schwierig das ist für Menschen mit psychischen Problemen oder handfesten Erkrankungen, jemanden zu finden, der oder die dann hilft. Wie nehmen Sie da das Angebot wahr? Also wenn jemand dann soweit ist und sagt, okay, die normale, in Anführungszeichen, Schulmedizin hat mir da jetzt nicht geholfen, ich muss da mal einen anderen Weg beschreiten.
Das ist auch bekannt, leider, also dass viele ambulante Psychotherapeuten sehr, sehr lange Wartelisten haben. Und jetzt in den letzten Jahren war es jetzt auch zunehmend so, dass viele Patienten berichtet haben, die haben überhaupt keine Wartelisten mehr. Da muss man einfach, also man wird nicht zurückgerufen und der Name wird nirgendwo aufgenommen. Da muss man einfach Glück haben. Also wir ermutigen da einfach immer dran zu bleiben. Ich habe dann auch schon mal positive Beispiele erlebt, dass dann doch Patienten relativ schnell sagen, dass sie jemanden gefunden haben.
Ja, ich wollte gerade fragen, hat sich das eher gebessert oder verschlechtert? Was ist da Ihr Eindruck?
Sowohl als auch. Ich glaube, dass die langen Wartelisten, die nehmen eher zu. Aber es gibt natürlich schon auch Versuche, dagegen zu steuern, mit mehr oder weniger Erfolg. Also zum Beispiel kann man sich auch an die Krankenkasse wenden und die können einem dann unter Umständen nochmal relativ zügig einen Ersttermin zumindest vermitteln. Mhm. Und was auch jetzt letztendlich, weil das auch gesetzlich jetzt gefordert ist, eingeführt wurde, ist, dass viele ambulante Therapeuten Notfallsprechstunden anbieten. Da bekommt man dann wenigstens mal ein oder zwei Gespräche, aber natürlich immer noch keine Langzeittherapie. Aber das ist trotzdem, wird von vielen Patienten dann trotzdem als hilfreich erlebt. Und als letztes gibt es auch noch die Möglichkeit zu psychotherapeutischen Gruppentherapien. Auch da ist das Angebot jetzt zuletzt zunehmend mehr geworden.
Sagt Dr. Moritz de Greck. Er ist Leiter des Bereichs Psychosomatik an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Universitätsmedizin in Frankfurt. Das Thema heute Morgen haben wir genannt: Kopf lähmt Körper, wenn die Psyche krank macht.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Schon seit einer ganzen Weile sagen Fachleute, die sich auskennen mit Gesundheit: Deutschland, wir haben da ein Problem. Immer mehr Menschen werden hierzulande krank, weil sie psychische Probleme haben. Das ist schon seit Jahren so. Schätzungen besagen, dass etwa ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland unter psychischen Problemen oder Erkrankungen leidet. Das kann dann zu körperlichen Symptomen führen. Also Schmerzen, Schwindel, Migräne, Tinnitus und so weiter. In Berlin beginnt heute der Deutsche Kongress für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Da geht es genau um dieses Thema. Fachleute aus verschiedenen Bereichen beraten, auch wie verhindert werden kann, dass immer mehr Menschen krank werden. Darüber habe ich mit Professor Johannes Kruse gesprochen. Er ist Präsident dieses Kongresses in Berlin und ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Gießen-Marburg. Herr Professor Kruse, dieser Kongress steht unter dem Motto Beziehungen in der Krise -Aufbrüche. Warum legen Sie den Schwerpunkt ausgerechnet bei diesem Thema Beziehungen?
Um uns körperlich und seelisch wohlzufühlen, benötigen wir gute zwischenmenschliche Beziehungen. Diese können helfen, persönliche und auch gesellschaftliche Krisen, in denen wir uns ja aktuell befinden, zu bewältigen. Sie können aber auch überfordernd, traumatisierend und schädlich sein. Und auf dem Kongress beleuchten wir gerade, wie sich diese Beziehungen auf unsere körperliche und seelische Gesundheit auswirken.
Das heißt also, Beziehungen sind durchaus auch der Schlüssel, um zu erklären, warum der eine oder die andere psychisch krank wird und jemand anders nicht.
Die Qualität unserer Beziehung beeinflusst die körperliche und die seelische Gesundheit im Lebensverlauf. Das fängt schon ganz früh in der Kindheit an. Frühkindliche Beziehungserfahrungen, zum Beispiel in Form von schwerer Vernachlässigung, Gewalt und sexuellen Übergriff, schaffen eine Grundlage für die Entwicklung psychischer und körperlicher Erkrankungen im gesamten Lebensverlauf. Und das ist kein Einzelfall, sondern nahezu 20% der Bevölkerung berichten darüber. Mhm. Und auch im Erwachsenenalter bleibt das Beziehungserleben ein zentraler Gesundheitsfaktor. Einsamkeit zum Beispiel ist ein sehr erheblicher Risikofaktor für psychische und aber auch viele körperliche Erkrankungen und ein stärkerer Risikofaktor häufig als Stress, Rauchen oder Bewegungsmangel.
Aber ist das nicht auch irgendwie ein Widerspruch? Denn wir können ja mit Hilfe der modernen Technik, mit unserem Handy oder über soziale Netzwerke im Prinzip mit der ganzen Welt im Kontakt sein. Und Sie haben gerade angesprochen, ja, dass durchaus auch eine Isolation oder Vereinsamung stattfindet.
Die Entwicklung der digitalen Medien trägt sogar dazu bei. Also wir brauchen den realen, direkten Kontakt mit psychischer Präsenz und spürbarem Kontakt zu anderen Menschen. Also die soziale Hülle muss praktisch erlebbar sein. Und die digitalen Beziehungsangebote wie Chatgruppen, Dating-Apps oder der Austausch mit Influencern können das nicht ersetzen. Die ermöglichen zwar raschen Zugriff, aber die verändern auch gleichzeitig unsere Beziehung und unsere Beziehungswelten, denn im Chat sind die Menschen immer verfügbar, Gleichgesinnte finden sich, Beziehungen sind vorhersehbar und problemlos austauschbar. Und wenn wir das auf die persönlichen Beziehungen übertragen, dann leidet die Beziehungsfähigkeit und wir werden immer einsamer und psychische Erkrankungen wachsen.
Das heißt, wenn ich in den Bildschirm schaue, ist das nicht dasselbe, auch so von der Wirkung her auf meine Psyche, als wenn ich den oder diejenige im echten Leben treffe?
Wir brauchen den echten Kontakt. Man kann das bis hin auf die körperlichen Reaktionen, die sich deutlich unterscheiden, wenn ich einen Partner direkt treffe, ihn in den Arm nehme, versus wenn ich ihn am Bildschirm sehe. Es gibt sogar solche Diskrepanzen. Häufig die Enkelkinder werden per Videokonferenz gesehen. Man weiß, am Anfang ist das toll, aber im Verlauf verändert sich's, denn die Diskrepanz zwischen dem realen Treffen und dem Sehen am Bildschirm wird immer deutlicher und diese Diskrepanz spürt man auch psychisch.
Dazu kommt ja noch was anderes. Wir haben ja seit Corona ständig eine Krise, die auf die nächste folgt. Das hat zwar auch schon vorher angefangen, aber seitdem hat sich, glaube ich, noch mal verschärft. Erst diese Pandemie, dann immer der Klimawandel im Hintergrund. Wir haben einen Krieg in Europa seit mehr als 3 Jahren. Die Wirtschaft schwächelt. Inflation haben wir als großes Thema gehabt. Spielt es auch eine Rolle bei psychischen Erkrankungen, auch bei psychosomatischen vielleicht?
Diese anhaltenden Krisen verunsichern viele Menschen zutiefst. Und diese Unsicherheit kann einen Nährboden für psychische und körperliche Erkrankungen bereiten, aber vor allen Dingen dann, wenn es an stabilen Ressourcen fehlt, um dem etwas entgegenzusetzen. Also wir haben es sehr deutlich in der Corona-Pandemie gesehen. Die Isolation führte zu einem sehr deutlichen Anstieg psychischer Erkrankungen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Dadurch, dass der unmittelbare Kontakt durch die Isolation wegfiel, gerade mit Gleichaltrigen, hatte es langfristig erhebliche Auswirkungen.
Da sind wir wieder im Prinzip bei dem Titel Ihres Kongresses, nicht wahr? Dass gute Beziehungen zu anderen Menschen uns auch psychisch vielleicht stabiler machen.
Gute Beziehungen helfen, Krisen zu bewältigen und helfen uns auch, körperlich gesund zu bleiben.
Und wer hat bei Ihnen heute Morgen gefehlt? Auf der Arbeit, klar. Einer oder eine ist immer mal krank, das passiert, oft wegen einer Erkältung und dafür gibt es dann die Krankschreibung. Nur neben simplen Erkältungen steigt seit Jahren auch die Zahl derer, die nicht arbeiten können, weil sie wegen psychischen Problemen erkranken. Geschätzt etwa 1/4 der Erwachsenen in Deutschland ist das. Sie leiden unter Schmerzen, unter Schwindel, Migräne, Tinnitus, aber auch Erkrankungen der Haut, des Magen-Darm-Traktes oder des Herz-Kreislauf-Systems. Auch Katharina Steinbach kennt das. Sie ist seit 10 Jahren Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement bei der gesetzlichen Krankenkasse Barmer und sie macht das, um präventiv Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor psychischen Problemen und vor allen Dingen auch diesen psychosomatischen Erkrankungen zu schützen. Ich habe sie gefragt, sie arbeiten ja präventiv, also vorbeugend. Wahrscheinlich sagen sie ihren Kunden nicht nur, pass auf. Wie genau sieht denn Ihre Arbeit aus?
Also es ist so, dass wir vor allem Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unterstützen dabei, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen an den Arbeitsplätzen. Und hier haben wir einfach die große Chance, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erreichen. Denn wir verbringen ja einen Großteil der Zeit am Arbeitsplatz. Und hier haben wir einfach die Möglichkeit, die Menschen zu sensibilisieren, dass sie selbst gut für sich sorgen. Und der Arbeitsplatz ist einfach ein toller Punkt, wo wir viele offene Menschen treffen, die dankbar sind für das, was wir da an die Arbeitsplätze bringen.
Liegt das denn am Arbeitsplatz oder an den Menschen, mit denen ich zu tun habe auf meiner Arbeit, wenn es mir nicht so gut geht?
Es liegt in allererster Linie zum einen Teil an den Menschen selbst, aber selbstverständlich liegen große Chancen, aber auch Risiken am Arbeitsplatz, an der Gestaltung der Arbeitsplätze. Denn die Arbeitsplatzumgebung wie auch die Struktur, also Arbeitszeiten, Teams, Führungskräfte, Unternehmenskultur, diese Dinge können alle mit dazu beitragen, ob es mir gut oder eben nicht so gut geht.
Das heißt, wenn mein Chef mir blöd kommt, kann sich das sehr schnell auf mich selbst auswirken und auf meine Arbeitskraft.
Auf jeden Fall. Zum Beispiel Arbeitgeber bekommen natürlich die Arbeitnehmenden mit ihren ganzen Erlebnissen, Aufgaben, Anforderungen auch aus dem privaten Bereich an den Arbeitsplatz. Das heißt, wenn ich da auch noch zusätzlich hohe Anforderungen zu stemmen habe, dann ist es natürlich umso fataler, wenn mein Arbeitsumfeld auch nicht gerade gesundheitsförderlich ist, sondern wo es mir schwerfällt, gesund zu bleiben und meine volle Arbeitskraft auf die Strecke zu bringen.
Begegnen Ihnen bei Ihrer Arbeit oft Menschen mit diesen psychosomatischen Erkrankungen?
Meine Arbeit liegt darin, dass ich präventiv arbeite, das heißt möglichst verhindere, dass es ungünstige Arbeitsbedingungen gibt. Und ich versuche eher, dass Menschen Kenntnisse erwerben und Fähigkeiten erwerben und selbstwirksam werden, was ihre eigene psychische Gesundheit anbelangt. Aber natürlich sind gerade die Menschen, die schon mit Problemen behaftet sind, die spüren ja schon, mit mir stimmt was nicht, ich habe irgendwie Probleme. Und die sind natürlich besonders empfänglich dafür, dass man Möglichkeiten aufzeigt, zum Beispiel Entspannungstechniken oder die Möglichkeit, ihre Resilienz zu stärken in einem Seminar oder aber die Schlafgesundheit ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Aber wir haben hier wirklich die Schnittstelle zwischen, wann ist jemand schon erkrankt und bedarf einem Hinweis darauf, Sorge für dich, lass dich beraten von Fachmenschen, denn ich bin keine Medizinerin und da gibt es schon Schnittstellen, die gar nicht so unproblematisch sind.
Beraten Sie dann nur die Menschen, die erkrankt sind oder gehen Sie auch an die Arbeitgeber ran und sagen, ich habe da mitbekommen, bei dir läuft es nicht so optimal, ich habe Beschwerden bekommen, mach was.
Zu mir kommen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, weil sie etwas tun möchten. Das heißt, ich werde von Firmen und Unternehmen angesprochen, ob ich ihnen Unterstützung im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung bieten kann. Und da unterstütze ich super gerne, denn das ist genau das, was wir möchten und das, was auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tun sollten. Denn Fehlzeiten an Arbeitsplätzen entstehen in ganz hohem Maße durch psychische Erkrankungen. Und das heißt, der Arbeitgeber hat hier einen ganz wirksamen Hebel.
Bekommen Sie denn auch hin und wieder mal ein Feedback und sagen, danke, dass du da warst, das hat mir sehr geholfen?
Sowohl von den Menschen, die teilnehmen, selbstverständlich, das ist oft unmittelbar im Gespräch selbst oder bei der Durchführung eines Workshops oder so, aber sehr oft einfach von den Unternehmen. Und das Beste ist immer das Zeichen, wenn Unternehmen dabei bleiben, weitermachen, in die Nachhaltigkeit gehen und sagen, Mensch, das sollte jetzt hier nicht gewesen sein, dass wir einmal einen Führungskräfte-Workshop beispielsweise durchgeführt haben, sondern wir wollen dranbleiben, wir nehmen Geld in die Hand. Uns ist es wichtig und es ist nicht nur einfach was für die Galerie, sondern wir meinen es echt und wir beziehen unsere Mitarbeitenden mit ein. Das ist dann mein größter Erfolg, den ich haben kann.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.